Liebe ERG-Besucher, wir befinden uns in der Predigtreihe Gut getroffen. Ich vermute, dass der Titel bewusst doppeldeutig ausgesucht worden ist. Zum einen können wir uns darunter Menschen vorstellen, die Jesus begegnet sind, die ihn getroffen haben, die ihn real erlebt haben. Und zum anderen schwingt in dem Titel auch was mit von betroffen sein, getroffen sein. Als Margit mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, im Sommer eine Predigt zu übernehmen, habe ich spontan den Nikodemus vorgeschlagen. Während der Vorbereitung habe ich mich allerdings dann gefragt, das eine oder andere Mal, wie ich auf diese Idee gekommen bin. Zum einen, weil die dazugehörige Geschichte im Johannesevangelium steht und mit diesem Buch habe ich seit jeher immer so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Die Erzählweise vom Johannes, die liegt mir irgendwie nicht so. Wir haben im letzten Jahr im CVM eine Bible-Challenge gemacht zum Neuen Testament und da habe ich gelernt, dass da Johannes seine Bücher mehr komponiert hat. Ganz ehrlich, mir wäre es manchmal lieber, er würde einfach sagen, was er denkt und was er meint. Aber na gut, jetzt schauen wir mal, was uns zu diesem Text einfällt. Der zweite Grund für mein Ringen ist, dass es sich bei Nikodemus um einen Pharisäer handelt. Mit dem Begriff Pharisäer verbinden wir heute vielleicht jemanden, der etwas vortäuscht, wie bei dem mit Rum angereicherten Kaffeegetränk. Tatsächlich ist der Nikodemus aber ein Schriftgelehrter, ein Intellektueller. Und solche Leute neigen gelegentlich dazu, das eigene Denkvermögen sehr wichtig zu nehmen und sehr stolz auf die eigenen Fähigkeiten zu sein. Einen Text oder einen Sachverhalt gedanklich auf das Feinste sezieren zu können. Und ganz ehrlich, in dieser Gefahr bin ich selber auch oft. Wer mich länger kennt, hat das vielleicht auch schon das eine oder andere Mal festgestellt. Aber wir werden heute sehen, dass auch die genaueste Kenntnis der Schriften und der Gesetze nicht immer hilft, wirklich zum Kern, zum Wesen der Geschichte vorzudringen. Der Mantel der Gelehrsamkeit, wie eine Pastorin hier im ERG das einmal genannt hat, verdeckt nicht immer, dass der Sprecher eigentlich keine Ahnung hat. Sollte ich daher ein wenig streng mit dem Nikodemus oder mit den Nikodemusen sein, dann seht es mir bitte nach. Ich glaube, dann versuche ich manchmal auch etwas über mich selber zu lernen. Aber nun zum Text. Ich lese ihn aus der neuen Genfer Übersetzung. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat, denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor, geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar seine Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, das weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Aber wie kann das geschehen? Fragte Nikodemus. Du als Lehrer Israels weißt das nicht? Entgegnete Jesus. Ich will dir etwas sagen. Wir reden von Dingen, die wir kennen. Das, was wir bezeugen, haben wir gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. Und da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Vielleicht geht es euch auch so, puh, langer Text mit viel drin. Also machen wir uns ans Werk. Wir haben es mit einem Zwei-Personen-Stück zu tun. Auf der einen Seite haben wir den Nikodemus. Er gehörte zu der führenden intellektuellen Schicht in Israel. Pharisäer, das waren diejenigen, die das Gesetz auslegen konnten und es auch durften. Und zugleich waren es aber auch Prediger und Lehrer. Auf der anderen Seite Jesus, ein Wanderprediger. Der Evangelist Johannes, aus dessen Evangelium wir das jetzt gelesen haben, hat bis jetzt noch nicht so wirklich viel über Jesus erzählt. Wir wissen von der Taufe im Jordan, der Berufung der ersten Jünger und es wird die Geschichte der Hochzeit zu Kana erzählt, das erste Wunder Jesu. Diese Geschichte schließt damit, dass Johannes sagt, er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Dann kommt Jesus kurz vor dem Passafest nach Jerusalem. Und Johannes berichtet von der Reinigung des Tempels. Und ich muss schon sagen, wenn einer neu in der Stadt ist, dann ist das ein steiler Einstieg. Und als nächstes kommt schon die Geschichte mit Nikodemus. Man fragt sich, mit welcher Erwartungshaltung dieser Lehrer, dieser Rabbi Nikodemus dann zu Jesus gekommen ist. Er wusste, dass Jesus Wunder tut und er wusste, dass Jesus alle Händler und Geldwechsler aus dem Tempel rausgeschmissen hatte. Und jetzt kommt er nachts zu Jesus. Manchmal wird vermutet, dass die Angabe der Tageszeit ein Hinweis darauf sein könnte, dass es eine gewisse Heimlichkeit in dieser Geschichte gab. Nikodemus kommt gewissermaßen im Deckmantel der Dunkelheit. Aber das muss nicht unbedingt sein. Wer schon mal als Mitarbeiter auf einer Freizeit war, weiß, dass viele gute Gespräche sich einfach nachts am Lagerfeuer ergeben. Die Hektik des Tages ist vorbei und man kann in Ruhe mal reden. Und vielleicht geht es euch auch so, wenn ihr nach einem vollen Tag mal auf dem Balkon oder auf der Terrasse sitzt und die Gedanken einfach ihren Lauf nehmen können. Nikodemus spricht Jesus als Rabbi an, eine sehr ehrenvolle Anrede. Er gibt damit zu verstehen, dass er in Jesus durchaus eine geistliche Autorität sieht. Und zugleich zeigt der erste Satz, dass er von dem Auftritt Jesu auch irritiert ist. Er versteht nicht, was da vor sich geht, aber er hat eine Ahnung, dass Jesus von Gott gesandt ist. Niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn nicht Gott mit ihm ist. Und die Antwort von Jesus scheint zu dieser Frage, zu dieser Anrede in keinem Zusammenhang zu stehen. Man könnte sagen, Jesus führt ohne Vorwarnung in ein ganz neues Thema ein. Der Mensch muss von neuem geboren werden. Inwiefern ist das eine Antwort? Wir kommen gleich dazu. Vielfach wird ein anderer Vers in diesem Text als sehr zentraler Vers wahrgenommen. Der Vers 16. Gelegentlich sieht man auch bei Sportveranstaltungen Banner, auf denen diese Bibelstelle notiert ist. John 3,16. Und es ist auch ein Wahnsinnsvers, den Jesus da über sich selber sagt. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Das Spannende für mich an diesem Satz ist, dass Jesus ihn hier schon ganz zu Beginn seines Wirkens sagt. Heute, 2000 Jahre später, ist uns die Bedeutung absolut klar und vertraut. Aber damals? Der große, herrliche Gott, der überhaupt keinen Grund hatte, sich mit uns abzugeben, der will, dass wir gerettet werden. Wow. Der will, dass wir mit ihm in einer Beziehung sind. Und wir staunen heute noch darüber. Aber inwiefern ist das eine Antwort auf die Frage des Nikodemus? Der Mensch muss von Neuem geboren werden. Ehrlich gesagt, wenn mir heute auf eine Herzensfrage von mir jemand antworten würde, du musst halt von Neuem geboren werden, ich würde ihn vermutlich einfach stehen lassen. Dieses Bild ist ohne weitere Erklärung für uns heute eigentlich nicht verstehbar. Und die Antwort von Nikodemus, die könnte auch meine sein. Außer vielleicht in irgendwelchen Hollywood-Trickfilmen ist es nicht denkbar, dass ein Mensch sich wieder zurückentwickelt und wieder in den Leib seiner Mutter kommt. Aber das Bild von der Geburt ist eben nur ein Bild und kein Verweis auf ein wirkliches Zurückschlüpfen. Was passiert denn eigentlich bei der Geburt? Zwei Gedanken dazu. Solange das Kind noch im Bauch der Mutter ist, ist es im Dunkeln. Mit der Geburt kommt es ans Licht. Das Bild von der Geburt könnte also ein Hinweis darauf sein, dass wir Menschen von der Dunkelheit ins Licht kommen. Oder kommen können. Dann müsste uns nur noch jemand erklären, was denn hier Dunkelheit und was Licht bedeutet. Und der zweite Gedanke, der Fötus ist, solange er im Leib ist, auch in einer gewissen Abhängigkeit. Mit der Geburt erreicht das neugeborene Kind eine Selbstständigkeit, die Freiheit von der Mutter. Es ist abgenabelt, es gibt kein Gebundensein mehr. Und vielleicht gibt uns das zusammen ein bisschen eine Vorstellung, was mit dem Bild gemeint sein könnte. Es findet ein Prozess statt, in dem es ein Vorher und ein Nachher gibt. Und auf jeden Fall nimmt der Mensch ein neues Wesen an. Aber schauen wir noch weiter in den Text. Nachdem Nikodemus nachgefragt hat, gibt Jesus noch eine weitere Erklärung. Wir müssen aus Wasser und Geist geboren werden. Alles klar? Was ist das denn nun schon wieder? Dem Nikodemus ist da vielleicht etwas aufgeleuchtet. Zum einen ist das Wasser ein Bild für Reinigung. Und dabei geht es nicht um das Waschen oder Duschen. Vor Jesus ist ja auch schon Johannes der Täufer in Israel wirksam gewesen und hat zur Taufe aufgerufen. Das Untertauchen im Jordan, also im Wasser, war ein Zeichen der Buße und Umkehr. Und der Nikodemus wird als Pharisäer diese Geschichte und diesen Zusammenhang gekannt haben. Und damit wird ihm auch die Wichtigkeit von Buße, dem Erkennen und Abkehren von Schuld, sehr klar gewesen sein. Und als Schriftgelehrter, der er ja war, sind ihm vielleicht auch zwei andere Bibelstellen aufgeploppt, die ihm sehr vertraut waren. Zum ersten Hesekiel 36, Verse 25 bis 27. Und ich will reines Wasser über euch springen, und ihr werdet rein sein. Von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmung befolgt und tut. Und der zweite Vers aus dem 44. Buch im Jesaja, 44. Kapitel Jesaja, Vers 3: Denn ich werde Wasser auf das Durstige gießen und Ströme auf das Dürre. Ich werde meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Zwei Bilder, die beiden Begriffe beinhalten, Wasser und Geist. Zwei Bilder, die etwas mit Leben zu tun haben. Aus einem steinernen Herz wird ein fleischernes. Wasser kommt auf das Durstige. Und Gott wird seinen Geist ausgießen. Das heißt, Gott ist der Handelnde. Er ist derjenige, der alles in der Hand hält und der gerne und großzügig gibt. Er ist derjenige, der uns zu echtem Leben verhelfen will. Und er tut das, indem er uns seinen Geist gibt. Durch seinen Geist haben wir Verbindung zu Gott. Der Heilige Geist schafft etwas, das wir selber gar nicht bewirken können und nicht erringen könnten. Nicht mit Kampf und nicht mit Krampf und nicht mit all unserer Weisheit. Jesus deutet das in unserem Text an und zeigt zugleich dem Nikodemus: Du siehst zwar die Wunder, die ich tue, und du hörst die Gleichnisse, in denen ich rede, aber es ist dir nach wie vor verborgen, worum es eigentlich geht. Mit dem, was ich tue, weise ich auf den Vater im Himmel hin. Du könntest in all dem erkennen, dass ich der Messias bin, von dem ihr immer predigt. Gott selbst steht in seinem Sohn vor dir, aber du willst es nicht sehen. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der wird nicht verurteilt. Gott bietet dir an, vom Dunkel ins Licht zu kommen. Gott möchte deine Gebundenheit beenden und dir Leben in Freiheit geben. Du musst nur durchs Wasser dich reinigen, anerkennen, dass du vor Gott schuldig bist. Dann bekommst du das ewige Leben. All das erkenne ich durch den Heiligen Geist. Und ich kann dich nur ermutigen, wenn du merkst, dass das wahr ist, dass Gott dich liebt und dir alles schenken will, dann mach dich auf den Weg und willige in dieses Geschenk ein. Und ich möchte noch ein letztes sagen. Der Nikodemus kannte alle Schriften und Gesetze. Nach seinem Verständnis hat er auch gehalten, was von ihm gefordert wurde. Und dann ist doch eigentlich alles gut, oder? Aber trotz aller Gelehrtheit und Weisheit, trotz allem Bibelwissen, ist es ihm nicht gelungen, sozusagen hinter die Buchstaben zu gucken. Ilse Dore Seidel-Humburger hat hier am 20. Juli im ERG die, wie ich finde, sehr treffende Unterscheidung zwischen Kopfwissen und Herzwissen aus einem Buch von Johannes Hartl eingebracht. Und darum geht es hier beim Nikodemus. Das ist alles noch im Kopf. Gerade habe ich darüber gesprochen, dass wir eingeladen sind, eine Beziehung zum Vater einzugehen und ewiges Leben zu bekommen. Eine Beziehung kann, wenn sie etwas Lebendiges sein soll, aber nie nur eine reine Kopfsache sein. Es braucht, dass wir uns mit unserem Herzen investieren. Wir müssen uns mit unserem Sein dem jeweils anderen ganz öffnen. Das bedeutet eine Veränderung im Leben. Es ist eine Entscheidung, mich von Gott auch immer wieder verändern zu lassen. Ich glaube, auch wenn man den ersten Schritt hin zu Jesus schon verstanden hat, kann man sich dann irgendwie ganz gut so damit einrichten. Wir kennen dann nach einiger Zeit ganz schön viel aus der Bibel und haben auf viele Fragen auch die richtigen Antworten. Und das ist auch gut. Es ist ja prima, wenn wir was von Gottes Wesen verstanden haben und etwas aus seinem Wort kennen. Aber da sind wir vielleicht in der gleichen Falle, in der gleichen Situation wie der Nikodemus. Der Nikodemus hat sich genau an dieser Stelle nämlich ausgeruht. Er kannte die Bibel und nach seinem Verständnis hat er auch danach gelebt. Aber dann kommt ein Moment, der ihn nochmal ganz neu herausfordert, die Dinge nochmal von einer ganz anderen Warte zu sehen. Und das kann uns jederzeit auch so gehen, auch wenn wir als Christen schon einige Zeit mit Jesus unterwegs sind. Mit Jesus leben, das ist kein Status wie in Facebook oder WhatsApp. Das ist ein Prozess, etwas Lebendiges. Wir sind in einer Beziehung. Unser Weiterwachsen und Verstehen hat von Gottes Seite aus kein Ende. Wir können und dürfen immer mehr entdecken und immer mehr verstehen, solange wir dafür offen bleiben und uns die Augen öffnen lassen. Ich bin froh, dass ich in den letzten 40 Jahren immer wieder aufs Neue entdecken durfte und immer wieder Neues entdecken durfte. An der einen oder anderen Stelle hat Gott auch Haltungen von mir korrigiert und das ist gut. Und ich hoffe sehr, dass er damit noch nicht fertig ist. Ich möchte kein Nikodemus sein und bei dem stehen bleiben, was ich einmal gelernt habe. Ich will mich immer wieder weiter von Gottes Geist verändern lassen. Mein Herz, mein Denken. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Menschen aus der Werbebranche. Und er hat uns deutlich gemacht, dass es nie dabei bleiben darf, dass man nur eine Geschichte erzählt. Es muss auch ein Call to Action geben. Bei der Werbung ist das in der Regel so eine komplizierte Botschaft wie "Kauf mich". Mein Call to Action hat heute zwei Richtungen. Wenn du von Gottes Liebe angesprochen bist und ewiges Leben haben willst, nicht zögern. Sprich ein Gebet und lade Gott in dein Leben rein. Und wenn du merkst, dass dein Glauben sich schon länger nicht weiterentwickelt hat, lade Gott erneut ein, dich mit seinem Geist zu segnen. Denn Gott will Wasser auf das Durstige gießen und Ströme auf das Dürre. Amen.